Das Evangelium soll verkündet werden und das Glauben soll auch gelehrt werden. Also das ist der Hauptdienst von uns, dass wir die Leute lehren, weil sie sollen ja auch irgendwie nach und nach in die Segnungen reinkommen. Und das will doch jeder, weil den Jesus, der bloß irgendwo holzgeschnitzt am Kreuz hängt und nichts tut, der ist irgendwann nicht mehr interessant. Sieht man an den religiösen Leuten, dann passt Jesus nicht mehr, dann braucht man Maria, dann braucht man irgendwelche Heiligen, dann braucht man was weiß ich, also einen dicken, fetten Butter am Fensterbrettel. Die helfen zwar auch nicht, aber man sieht, die Leute sind eigentlich auf der Suche, aber wer sich echt auf Jesus einlässt, der wird nachher leben. Und das ist unser Ziel, die Leute mit Jesus wirklich in Kontakt, in Verbindung zu bringen, nicht schön. Dass man einer religiösen Gruppe oder einen Hauskreis ist oder einer Gemeinde, sondern jeder von uns soll in einer direkten Beziehung zu Jesus sein. Das ist das, was da wirklich hilft. Da hilft er nicht das Heiligenbild und da hilft er nicht, dass du die Bibel auswendig kannst. Das ist zwar nicht schlecht, wenn du die Bibel kennst, aber mach nicht den Fehler, denn auf den viele reinfallen, die machen die Bibel wieder zu einem Gottesersatz. Oder zum Jesus-Ersatz, weil von Jesus drinsteht. Es ist ungefähr so, wie wenn du zwar verheiratet bist, aber du hast deinen Ehepartner nicht zu Hause, sondern nur ein Bild am Nachttischkastel. Das ist auch nicht unbedingt der Hit auf Dauer. Außer du bist froh, wenn der Alte weg ist. Das kann natürlich auch sein. Oder du bestellst ein schönes Schäufele, gibt es bei euch, und dann bringt dir der Kellner ein Foto vom Schäufele. Du zahlst aber 10 Euro oder 15 Euro für das Ding. Das wäre ungefähr das Gleiche wie die Religion. Spricht von Jesus, hängt ein Bild von Jesus ab, aber du wirst nicht satt damit. Und wir wollen das nicht so haben. Kennst du deinen Stammbaum? Ich denke, dass jeder ein wenig so weiß, von wo er abstammt. Und vielleicht sogar ein paar Generationen zurück. Und wie ein Stammbaum aussieht, wenn man den aufschreibt. Und der verzweigt sich ja dann. Kinder, Kindeskinder, Enkel, Urenkel und so weiter. Aber du als Christ hast auch einen Stammbaum, einen speziellen, einen geistlichen Stammbaum. Und auf den wollen wir uns heute ein bisschen konzentrieren, weil das ganz eine wichtige Sache ist. Ein Stammbaum geht eigentlich immer zurück auf einen Einzelnen, von dem die Familie aus gegründet worden ist. Jetzt gibt es da im Römerbrief Kapitel 11 ein paar Verse, die lese ich jetzt einfach mal so vor, ab Vers 17. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaumzweig warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des edlen Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden, durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal eine Lehre gehört über dieses Eingepfropftsein in diesen edlen Ölbaum. Und da wird dann in der Regel so gesagt, da bist du eingepfropft und dann geht das alles ganz automatisch, weil er schließlich die Wurzel, die Zweige versorgt. Und da möchte ich jetzt vorab schon mal sagen, Achtung, so ganz automatisch geht's nicht. Paulus nimmt immer solche Bilder her, aber man kann solche Bilder auch weiterspinnen, sodass es eigentlich den Sinn nicht mehr ergibt, den ursprünglich Paulus sagen wollte. Aber wie es wirklich funktioniert, das werden wir heute ein wenig bearbeiten. Also Paulus benutzt hier diesen Vorgang, bei uns im bayerischen Wald sagt man Obeizen, wenn man einen Zweig in einen anderen einpfropft. Und dieses Bild benutzt der Paulus und dieser edle Ölbaum ist letztendlich der Stammbaum Abrahams, die Juden. Die natürlichen Zweige die vom edlen Ölbaum sind die Juden und die anderen, die unedlen, die wilden Zweige sind praktisch die Heiden. Und die werden sozusagen in den Stammbaum Abrahams hineingepfropft, wie wenn man so einen Zweig in einen anderen Baum reinpfropft. Der Stammbaum von Abraham geht praktisch Abraham, Isaak, Jakob, dann die 12 Patriarchen und so hat sich dieser Stammbaum, dieser jüdische Stammbaum dann entwickelt. Von den nichtgläubigen Leuten, von den Nichtjuden zur damaligen Zeit, das waren dann die Griechen oder die Gottlosen, manchmal schreibt der Paulus auch von den Barbaren, so werden sie genannt, das sind die wilden, die unedlen Zweige. Die einen, die wurden durch den Unglauben rausgepfropft, obwohl sie eigentlich edle Zweige waren, und die anderen wurden durch den Glauben eingepfropft. Darum sagt der Paulus hier, du sollst dich fürchten, du sollst schon im Glauben bleiben, weil sonst wirst du auch wieder ausgepfropft. Weil dieses Eingepfropftsein besteht nur durch Glauben. Darum glauben wir auch an Jesus. Und fürchten, da meint er nicht, oh, Angst vor Strafe, sondern Obacht geben, dass man auch wirklich im Glauben bleibt. Oder zum Glauben kommt, dass man eingepfropft wird. Römer 11, 16 sagt uns dann, und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Und das ist ein wunderbarer Vers. So, du bist wahrscheinlich jeder von euch hier zum Glauben gekommen und durch den Glauben eingepfropft worden in einen edlen Ölbaum, also in den Stammbaum von Abraham her. Und die Wurzel dieses Baums ist jetzt nämlich Jesus. Und dieser Jesus ist heilig. Und weil diese Wurzel, dieser Jesus heilig ist, sind auch die Zweige, sprich du und ich, heilig. Nicht, weil wir so gute Werke tun, sondern weil die Wurzel heilig ist. Denk, jeder weiß, Jesus war super, er war heilig, er war sinnlos, er hat nie was getan, was dem Vater missfallen hätte, und er war perfekt. Das kann von uns wahrscheinlich keiner behaupten, dass wir das waren. Oder ist jemand hier, der sagt, ich war der perfekteste Mensch jeweils, nie was falsch gemacht, nie gesündigt, nie, keiner. Aber, es kommt die beste Nachricht, da ist ein Tausch passiert. Jesus nahm die Stellung des Sünders, also deine und meine Stellung ein, und hat seine Stellung, dieses Sündlosen, diesen Gerechten, Heiligen, diesen Status dir geschenkt. Nicht wegen deinen Werken, sondern wegen dem Glauben geschenkt. Und sagt dann jemand, na, das nehme ich nicht an. Aber es kommt nur aufs Geschenk drauf an. Wenn dir jemand eine Million Euro schenkt, dann bist du plötzlich ein Millionär. Aber nicht, weil du das verdient hast, sondern weil du das geschenkt bekommen hast. Oder sagst du, nein, ich bin kein Millionär, ich habe mir das nicht verdient. Das wäre Dummheit, oder? Genauso ist es mit dieser Gerechtigkeit, mit dieser Heiligkeit. Du hast sie dir nicht verdient und du hättest es auch nicht geschafft, aber du hast sie geschenkt bekommen. Basis jeglichen Glaubens. Wer das nicht glaubt, der glaubt eigentlich nicht recht viel. Glaubt zwar an Jesus, ja, irgendwie, weil man mal was gehört hat von dem Jesus, aber du musst auch glauben, was da dahinter steckt, warum und wieso und weshalb und was mir dazu gehört. Also, du bist heilig, weil die Wurzel heilig ist. Das ist die Sicht Gottes, wenn er dich anschaut. Mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, mein Heiliger, mein Gerechter. Manchmal ist es unglaublich fast, gell, wenn man sich das so vorstellt. Was? Ich? Weil man sich immer nach Werken beurteilt. Oder nach dem, wie man vielleicht denkt oder tickt oder was andere vielleicht sagen. Aber Gott sieht den Gläubigen aus einer ganz anderen Sicht. Er sieht ihn, seine Sünde wurde ans Kreuz geheftet, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Jesu wurde dir geschenkt, übertragen, eben von der Wurzel her. Und da sind jetzt nicht bloß die edlen Zweige heilig, sondern auch die wilden Zweige, wie wir waren. Jetzt sind wir damit edel gemacht, durch diese Wurzel, die heilige Wurzel Jesus. Und du brauchst darüber Offenbarung. Ich kann dir jetzt bloß eine Information geben. Ich habe die Information eigentlich schon oft gegeben, aber man kann es nicht oft genug hören, weil oft genug sieht der Teufel oder sonst irgendjemand das Gegenteil versucht einzureden. Und darum auch immer wieder die CDs, auch die anderen, die älteren CDs oder eben das Internet benutzen, anhören. Und wenn du dir was anderes anhörst, das ist nicht so behauptet, dann ist besser, du schaltest aus. Also am einfachsten, den Teufel den Mund zu verbieten, ist dann das auszuschalten. Jetzt müssen wir uns auf die Frage mit diesem Stammbaum ein bisschen weiter stellen. Wer ist jetzt nun eigentlich die Wurzel von dem unedlen Ölbaum, von dem wir ausgepfropft wurden? Wer ist das? Ich sage es euch jetzt, das ist der Adam. Warum ist dieser unedle oder dieser unedle Ölbaum oder ein sündiger Stammbaum, jetzt habe ich es vorweggenommen, weil er eben gesündigt hat. Und in dem steckten wir drin. Das ist das Problem. Wir waren im Stammbaum, wenn man es ganz zum Anfang zurückführt, im Stammbaum von Adam. In der Blutlinie von Adam. Letztendlich in der Sündenfolge von Adam. Weil Adam gesündigt hat, sind alle nach ihm Kommenden ebenfalls zu Sündern geworden. Letztendlich schon als Sünder geboren. Oh je, so ein kleines Baby kann doch kein Sünder gesündigt haben. Hat es auch nicht. Aber es ist trotzdem in der Stellung eines Sünders, weil sie eben in der Blutlinie Adams drinsteckt. Deshalb muss der Mensch irgendwann ausgepfropft werden und in den edlen Ölbaum eingepfropft werden. Durch den Glauben, durch das Evangelium, durch die Gnade, die uns Jesus praktisch damit geschenkt hat. Denn es haben nämlich nicht unbedingt die Zweige gesündigt, sondern die Wurzel war sündig. Das ist das Problem vom Stammbaum Adams. Und weil die Wurzel nicht heilig ist, sondern sündig ist, überträgt sich das bis zu den Zweigen. Und die Frucht, die an den Zweigen hervorkommt, ist wiederum sehr oft eine sündige Sache. Warum geht es denn so zu in der Welt? Weil die Wurzel von Adam her in den Sündenfall gekommen ist. Und wenn der Zweig nun aus eigener Kraft versucht, heilig zu sein, sich zu bemühen, dann ist das eine aussichtslose Sache. Aber das möchte der Teufel gern. Der möchte dir immer einreden, du musst dieses und jenes und Gutes tun und noch besser werden. Du musst dich selber verbessern oder verschlimmbessern vielleicht. Und das führt dich geradewegs in die Religion, in die eigene Leistung. Und es wird dich nicht zum Ziel bringen. Es ist aussichtslos, solange du in der Wurzel Adams steckst. Es gibt bloß eine Möglichkeit, dieses umgepfropft zu werden oder eben die andere Aussage der Bibel ist, wiedergeboren zu werden, eine neue Schöpfung zu werden. Also es wird öfter dasselbe in anderer Form dargestellt in der Bibel. Römer 5,14 sagt uns, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Und das Bild des Zukünftigen, das ist eigentlich so gemeint, der ein Bild ist für all die, die nach ihm kommen, die in diesem Stamm, dieser Wurzel Adams drin sind. Und dann sehen wir hier, selbst die, die nicht gesündigt haben, sind trotzdem unter der Herrschaft des Todes gekommen. Weil ursprünglich Gott sagt, wenn du von dem Baum isst, musst du sterben. Und das war diese Ursünde, diese sogenannte Erbsünde. Diese Sünde Adams hat sich weiter vererbt und hat letztendlich die ganze Menschheit verdorben. Und es gibt nur eine Möglichkeit, in den edlen Ölbaum eingepfropft zu werden. Und das ist der Glaube an Jesus und an das Erlösungswerk, das er am Kreuz getan hat. Und diese Sünde von Adam her, die hat ja auch Folgen gehabt. Nicht bloß der Tod, sondern auch der Fluch. Die Probleme, die Schwierigkeiten und. Alles, was auf der Erde schlecht ist und böse ist, hat seinen Ursprung in der Ursünde Adams. Da hat sich das weiterentwickelt. Und nur durch Jesus können wir diesen Fluch, dieser Sache entfliehen und damit auch in einen Segensfluss hineinkommen. Und du musst wissen, und das ist ganz wichtig, dass du aus dieser Wurzel Adam ausgepfropft bist. Und das musst du ganz fest wissen und du musst es auch behaupten, dass das so ist. Du musst deinen Stand behaupten, wer du in Jesus bist. Ein Heiliger, ein Gerechter, ein Erlöster, ein Gesegneter und. Unbedingt wissen und nicht sagen, sieht aber nicht so aus in meinem Leben. Aber wenn du das glaubst, dann wird sich dein Leben verändern, dass es dann so aussieht. Weil dann der Segen sichtbar wird. Wenn du immer bloß zuerst schaust, ist jetzt der Segen schon da? Es ist ungefähr so wie der Gärtner, der Saatkorn in die Erde legt und am nächsten Tag buddelt er wieder auf. Ist schon was dran? Buddelt er wieder zu, dann wird es nichts. Zuerst kommt der Glaube, dann das Ergebnis. Nicht das Ergebnis sehen wollen, dann glaube ich auch. Das ist nicht der biblische Glaube. Weil Gott hat dann durch Abraham, der heißt der Vater des Glaubens, hat er sich da einen neuen Stammbaum auf Erden mit den Menschen geschaffen. Und schon Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt. Genauso wie wir. Das steht ganz eindeutig klar im Galater Kapitel 3, Abvers 6. Da heißt dann, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Diese Gerechtigkeit, das ist eigentlich das, wo er schon durch den Glauben umgepfropft wurde. Er kennt daraus,
die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Bedeutet wiederum, dass wir in seinem Stammbaum drin sind. Und er sagte, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und wenn du aus Glauben bist, aus Glauben in die edle Wurzel, in die heilige Wurzel eingepfropft wurdest, dann wirst du auch gesegnet. Aber dein Glaubenspart musst du hochhalten, unbedingt. Also nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, ja, jetzt bin ich da eingepfropft, geht ganz automatisch. Das sehen wir schon an dem, wenn man die Christenwelt ein bisschen so anschaut, sind so viele dabei, die nicht so, gerade so gesegnet sind. Dann merkt man, aha, automatisch geht es nicht, weil dann wäre Gott schuld. Dann bin ich immer der Typ, sag, warum ist das nicht so? Man muss ja einen Grund haben. Wenn die Bibel sagt, dass wir gesegnet sein sollen, aber so viele sind nicht gesegnet, dann muss es einen Grund haben. Und da haben wir dran zu arbeiten, dass dieses eingepfropft sein für dich auch was bringt. Und wenn du wirklich an dieser Wurzel hängst, mit Jesus in Verbindung bist, jetzt haben wir wieder beim Anfang, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass jeder von uns, von euch, eine feste Verbindung mit Jesus hat, nicht bloß in einer christlichen Gemeinschaft, wo man ein bisschen zusammensitzt und Halleluja singt. Nein, du mit Jesus, weil nur da fließt wirklich der Segen. Und wenn sich diejenigen dann als Gemeinschaft treffen, umso besser. Aber wenn, ja, wie es in vielen Kirchen ist, da war plötzlich nicht mehr Jesus der Mittelpunkt, sondern das Gebäude und die Dienste und das Finanzen und keine Ahnung was noch alles und schlaue Lehren und du bist da ein Sünder und du musst das verändern und so weiter und nicht die Gnade, die von Jesus kommt. Und da ist Jesus nicht mehr der Mittelpunkt und da geht die Verbindung zu Jesus verloren. Und da kommt der Saft von der Wurzel nicht mehr durch. Und jeder von uns hat die verbriefte Möglichkeit, mit Jesus in Verbindung zu treten. Das musst du wissen, weil du gehörst in die Wurzel Jesus hinein. Und wenn dieser Lebenssaft, dieses ewige Leben, dieses göttliche Leben aus der Wurzel fließt und durch dich hindurch in den Zweig hinein, so werden auch dementsprechend die Früchte sein. So, es wird positive Auswirkungen auf dich und auf dein Umfeld und auf dein Leben haben. Du wirst verändert, das Umfeld wird verändert, aber du musst auch ein Stück Geduld mitbringen. Und nicht sagen, oh, gestern war ich mit Jesus in Verbindung und heute muss alles picobello passend sein. Es ist ein Weg und es ist ein Weg mit Widerständen und mit Hindernissen, das musst du in Kauf nehmen. Aber wenn du da drauf bleibst und dich nicht abbringen lässt, wird immer mehr und mehr die Frucht positiv sein in deinem Leben. Also du bist nicht mehr als Christ in der sündigen Blutlinie Adams, du bist aus dieser Wurzel herausgenommen und in die gerechte, heilige, sündlose Wurzel Jesus eingepropft. Das ist elementare Wichtigkeit für jeden Christen. Johannes 1,4 sagt uns, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ich weiß nicht, warum das es hier in der Vergangenheit geschrieben hat, aber in ihm ist immer noch das Leben. Und wenn du in ihm bist, dann fließt dieses Leben durch dich oder in dich hinein. Es ist alles Gnade. Es ist nie dein Werk und dein Guttun. Gute Werke ist super, wenn du Gutes tust. Immer noch besser wie Schlechtes. Aber die Erlösung, den Segen kriegst du nicht deshalb, sondern den kriegst du aufgrund des Eingepfropftseins in die Wurzel. Und nicht nur die edlen Zweige, die Juden sollten das Erbe antreten von Abraham her, sondern auch die, die aus den Nationen sind, wie wir, die wir aus der Nation der Deutschen sind. Es geht ja auch nicht um die Deutschen, sondern aus denen, die nicht aus dem Judentum sind. Da schreibt uns der Paulus, die Nationen sollen nämlich miterben und mit Einverleibte sein, und mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Nicht durch die 10 Gebote, nicht durch die großen guten Werke, sondern durch das Evangelium von Jesus Christus, die Erlösung durch sein Fleisch- und Blutopfer. Und da gibt es in der Bibel eine Aussage, die steht oft drin, in Christus oder in ihm. Gibt es sogar, glaube ich, vom Hegen das Heft, in ihm, wo das besonders herausgehoben wird. Und diese Aussage in Christus oder in ihm, Das ist eine ganz wichtige Sache. Und mach dir vielleicht einmal die Mühe, oder vielleicht hast du auch ein Computerprogramm oder eine Bibel-App, das herauszusuchen, wo steht in ihm, wo steht in Christus und was steht da dabei. Weil in Christus bedeutet letztendlich, in ihn eingepfropft zu sein, mit ihm in Verbindung zu sein, in dem edlen Ölbaum zu stecken, in der edlen, heiligen Wurzel. Und das macht so viel aus, weil das sind dann alle gleich. Da gibt es dann nicht mehr, ja, das ist ein besserer Christ oder ein schlechterer Christ, weil jeder ist durch dasselbe Opfer erlöst worden. Da gibt es auch nicht mehr, du bist ein Jude, du bist kein Jude, oder du bist ein armer Mensch, oder du bist ein reicher Mensch, du bist ein Schwarzer oder ein Weißer in der Hautfarbe, oder ein Promi oder schon ein Normaler. In Christus ist das völlig egal. Das ist wichtig. Da ist auch nicht der Pastor was Besseres wie ein normales Gemeindeschefchen. Der hat vielleicht einen anderen Dienst. Und manchmal ist er auch in der Erkenntnis vielleicht ein bisschen weiter, mag er sein. Vielleicht aber auch nicht. Das ist mir nicht unbedingt sagen, dass jeder Pastor eine super Erkenntnis hat. Aber die Erlösung ist für jeden durch das gleiche Opfer geschehen. Und Jesus hat nicht den einen voll erlöst und den anderen bloß ein bisschen. Für jeden ist alles voll und ganz bezahlt. Jede Sünde und auch die Sünde Adams ist getilgt. Ein anderes Gleichnis hat Jesus um einen Weinstock benutzt und nicht einen Ölbaum. Und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hast du schon mal einen Zweig von einem Baum abgeschnitten oder eine Blüte von einer Blume? Was passiert? Verwelkt. Es kommt keine Frucht mehr nach. Genau das will Jesus sagen. Wenn ihr aber in mir bleibt, mit mir in Verbindung bleibt, dass der Fluss fließen kann, dann bringt er Frucht. Der Weinstock oder der Ölbaum oder du und ich oder sonst irgendjemand. Es kommt auch diese Verbindung drauf an. Abgetrennt von der Wurzel verdorst du nach und nach. Also sieh zu, dass du in einer innigen Gemeinschaft mit Jesus bleibst. Dann wirst du auch die Segnungen davontragen, die dir verheißen sind. Viele kennen die Segnungen so halbwegs und dann sagen sie, ja, aber warum sehe ich nichts von diesen Segnungen? Warum haben die anderen gesegnet und bei mir funktioniert es nicht? Dann musst du wieder in die Verbindung. Nicht bloß in der Religiosität, sondern in die Verbindung mit Jesus. Und das geht durch aktiven Glauben. Manche meinen, ja, geh eh in Hauskreis, geh eh in Gemeinde, lese eh meine Bibel. Alles gut und richtig. Aber es gibt noch einen Schritt mehr. Es geht um Jesus, um die Person. Versuche wirklich, dich auf ihn zu konzentrieren. Darum sagt er die Bibel, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, Türe zu, dass du nicht abgelenkt wirst. Auf das, was du dich konzentrierst, wo du deinen Fokus drauflegst im Gebet. Mit dem kommst du in Verbindung. Also konzentriere dich nicht auf eine Maria oder auf irgendeinen, keine Ahnung was für einen, sondern konzentriere dich jetzt auf Jesus oder von mir aus auch auf deinen himmlischen Papa. Geh zu ihm hin und bleib dabei. Der Feind möchte dich ablenken. Dieses und jenes muss noch geschehen und dann fällt dir ein, was gestern war oder was morgen ist oder wo irgendjemand was Dummes zu dir gesagt hat. Und dann nur die Ablenkungsmanöver. Wenn du aber in den Kontakt mit Jesus kommst, wenn du dich auf ihn konzentrierst, wirst du sehen, plötzlich kommt der Heilige Geist mit seiner Kraft und wäscht das andere weg. Was der gestern blöd zu dir gesagt hat, das ist weg. Was du noch zu tun hast, ist weg. Plötzlich kommst du dahin, wo du hin sollst. Dahin, wo ein bisschen Kraft fließt, wo der Segenstrom anfängt zu sprudeln. Und das ist eine Trainingssache, dabei zu bleiben, immer wieder. Und es geht nicht manchmal super gut und manchmal geht es nicht so gut, das ist auch normal, aber trainier das. Versuche weiter in den Bereich des Geistes zu gehen, weil Jesus ist im Geist. Sein Reich ist ein geistliches Reich. Sein Reich ist nicht eine Organisation und schon gar nicht irgendeine Kirchenorganisation. Hat er nie gegründet, wird er auch nie tun. Mein Reich, sagt er, ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Himmelreich, das heißt im geistlichen Bereich. Eine Macht. In ihm, heißt es hier zum Beispiel Epheser 3,12, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Freimütigkeit, so ganz einfach darfst du als sein Kind, als Tochter und Sohn zu ihm kommen. Als Erlöster, als Erlöste darfst du einfach zu ihm kommen. Im Hebräerbrief, glaube ich, heißt es mir, durch sein Fleisch, oder nein, durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, können wir kommen. Der Vorhang ist ja da zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Das zeigt für uns an, wir haben Zugang, der Weg ist offen, wir dürfen und wir sollen, und durch sein Blut vor allen Dingen, das uns ja gewaschen hat, zu jeder Zeit zu ihm kommen und von ihm empfangen und von ihm lernen. Immer wieder. Und am besten mindestens einmal am Tag. Mindestens. Und wenn du da mal, wenn man so schön sagt, Blut geleckt hast, merkt hast, Mensch, das ist ja tatsächlich super, dann willst du das sogar nicht mehr missen. Dann wartest du nicht, ah, jetzt ist dann am Sonntag wieder Gottesdienst oder am Donnerstag Hauskreis, da kriege ich dann schon wieder, der Hauskreisleiter macht schon, du bist bloß Trittbrettfahrer. Der Hauskreisleiter, der Pastor, möchte, dass du das täglich tun kannst und erlebst mit Jesus. Und dort dann, wenn du da reingekommen bist in die Ebene des Geistes, dort dann dein Gebet sprichst und nicht schon von Weitem, ich brauche das noch, warum hast du das noch nicht gemacht, Herr? Es ist keine Gemeinschaft. Aber erst einmal die Gemeinschaft und erst einmal, Herr, was ist dein Plan? Dein Wille soll geschehen. Da will er dich hinhaben, dass du dich ihm unterordnest. Und da hast du Zugang durch den Glauben an ihn. Also studiere mal ein bisschen die Bibel, nimm dir die Zeit, in ihm Bibelverse sind sehr, sehr wertvoll. Ich habe einige da rausgeschrieben, aber das überspringe ich, das nicht mehr zu lang. Schauen wir mal, wo wir weitermachen. Also leb in Verbindung mit Jesus, bleib dabei, damit du nicht wieder ausgepfropft wirst. Damit die Verbindung nicht wieder gekappt ist. Damit ausgepfropft meine ich aber jetzt nicht, dass nicht jemand das schon wieder falsch versteht, dass du dann deine Rettung, dein ewiges Leben verloren hast. Das kann dir keiner mehr nehmen. Du bist von neuem geboren, du bist ein Kind Gottes, du hast das ewige Leben. Aber dass der Fluss in deinem Leben, der Segensfluss in Gang kommt, deshalb sollst du auch jetzt schon immer wieder mit ihm in Kontakt kommen und in ihm sein, in ihm bleiben. Der gefährlichste Punkt, nicht mehr in ihm zu sein, ist es, anhand von Werken des Gesetzes zu versuchen, Gott zu gefallen. Das fällt nach außen gleich gar nicht auf, weil es ja viele so machen und die Kirchen das auch so vermittelt haben mit ihren 10 Geboten und den Beichten und dem ganzen Zeug. Aber der Paulus sagt uns, ihr seid von Christus abgetrennt, also ausgepfropft, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid praktisch aus der Gnade rausgefallen. Wo von der Gnade raus in die Leistung wieder hinein, in das Gesetz wieder hinein. Das musst tun, das darfst nicht tun. Das ist Gesetz. Und Gesetz bringt dich unweigerlich wieder unter den Fluch. Will doch keiner von uns. Wer will schon unter dem Fluch sein? In christlichen Kreisen wird oft, ja, da ist nur ein Fluch vielleicht von den Vorfahren und wo überall nur ein Fluch her sein könnte. Und den Fluch, der klipp und klar in der Bibel steht, wenn du ins Gesetz kommst, den übersehen sie. Und dann suchen sie, was der Opa vielleicht in Krieg angestellt hat. Und deshalb ist immer wieder der Versuch, eine menschliche Ursache zu finden. Und das ist verkehrt, weil deine Sünde komplett Jesus getragen hat. Und auch ein Opa die seine. Und sonst irgendein Grund. Also der Fluch kommt eher von dem, oder kommt tatsächlich von dem, wenn du versuchst, mit deinen Werken, mit deinem Gesetzeshalten, mit deiner Leistung, Gott zu beeindrucken, dass er dich segnen muss. Das Gegenteil erreichst du. Wenn du aber zugibst, ich kann nicht perfekt sein, ich werde es auch niemals werden, es geht nicht, ich bin nicht perfekt, ich brauche diese Erlösung, ich brauche die Tatsache, dass Jesus die Sünde und die Strafe davon getragen hat und den Fluch und die Armut und die Krankheit und das Gebrechen, alles ganze Zeug, was nichts ist, wenn du das dir eingestehen kannst, voll und ganz, nicht bloß 5 Minuten, sondern tatsächlich voll und ganz eingestehen kannst, ihm das sagen kannst und sagen, Herr, ich brauche deine Gnade und ich sehe anhand der Bibel, Gnade ist für mich verfügbar. Die Bibel sagt, durch Jesus ist uns Gnade geworden. Dann liegt es bloß noch an dem, ob du zugreifst zu der Gnade oder nicht. Also greif lieber auf die Gnade zu und gib auch den anderen wieder Gnade. Nicht, dass du sagst, ja, ich habe Gnade, aber der macht fein noch das und der hat das und wenn er das weitermacht, kommt er unter den Fluch. Das geht durch dich gar nichts an. Gib den anderen Gnade, dasselbe Blut spricht auch für den anderen. Aber wenn er nach deiner Meinung noch nicht so heilig ist wie du. Aber ist auch schon wieder Irrtum, ne? Weil er ist heilig, weil die Wurzel heilig ist. Und die Folge davon ist, dass Heiligkeit irgendwann auch sichtbar wird, weil der Mensch dann verändert wird. Also wenn der Segen in deinem Leben noch nicht so fließt, wie du das vielleicht haben willst, dann möchte ich sagen, dann zieh den Stöpsel raus. Stöpsel der Religion und der Gesetzlichkeit und der Ungnade letztendlich. Zieh das raus, nimm das an, sei nicht ignorant gegenüber dieser Gnadenbotschaft. Er hat es wirklich getan. Er hat es aus Gnade getan. Er hat es getan, weil er dich einfach liebt. Und er liebt auch sogar die Menschen, wo wir noch sagen, wie kann man den noch lieben? Was der alles verbrochen hat oder wie der stinkt oder keine Ahnung. Jesus liebt alle Menschen und für alle hat er bezahlt. Ob es alle annehmen, ist die andere Frage. Er sagt immer, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Warum sagt er sowas? Weil es Gift ist. Was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten getan? Gesetz, Gebote. Du bist am Sabbat 5 Schritte zu weit gegangen. Was weiß ich, was da für eine Strafe gegeben hat. Die hat Ehebruch begangen, die müssen wir steinigen. Boah, ich weiß nicht, warum das der Mann nicht gesteinigt worden ist oder so war. Keine Gnade. Das Gesetz kennt keine Gnade. Aber in Jesus ist reine Gnade. Aber nicht diese Gnade, darf ich tun und lassen, was ich will. Sondern eine andere Gnade, eine Gnade, die Kraft hat, dich zu verändern. Eine Gnade, wo Liebe Gottes fließt. Das ist der Unterschied. Also nicht verwechseln mit der Gnade, wo manche meinen, jetzt kann ich richtig loslegen. Es ist alles Gnade, ich kann tun und lassen, was ich will, egal ob Gutes oder Schlechtes. Nein, aber die Gnade wird dich verändern und du wirst dann nach und nach immer mehr das Gute wollen und tun und das Böse, das Schlechte nicht mehr. Da wirst du von innen verändert. Das ist der Unterschied. Das Gesetz, das macht übertünchte Gräber, hat Jesus genannt, die Pharisäer. Ihr seid übertünchte Gräber. Außen schön angestrichen, innen tot. Aber die Gnade verändert von innen heraus. Den brauchst du nicht mehr anstreichen, weil die von innen schon schön sind. Dann gibt es noch eine ganz besondere, schlimme Art von Christen. Die sind das wandelnde Gesetz. Der erhobene Zeigefinger. Die sagen immer, das machst du falsch und das müssen wir anders machen und hier und überall die Fehler. Das sind die. Ich sage, eine schlimme Art von Christen. Und die Bibel sagt, hier, aber keine Gnade. Die haben aus der Bibel, aus dem Neuen Testament schon wieder eine Art Gesetz geformt. Und die Frauen, ja, die müssen jetzt wieder von da bis da nach unten lange Kleider tragen und lange Haare müssen sie haben, steht in der Bibel. Und das Maul müssen sie halten, steht auch in der Bibel. Und. Das sind die. Die haben aus dem Neuen Testament schon wieder am Gesetzesbuchstaben gemacht. Warum der Paulus das damals so angeordnet hat, wird einen Grund gehabt haben. Aber es hat mit der Erlösung und mit der Gnade überhaupt nichts zu tun. Da wären auch jetzt die Moslems fast besser dran, wenn sie so waren. Da müssen wir als Christen auch schon wieder eine Burka tragen oder so. Wollen wir doch nicht, oder? Also wir Männer haben es ja da besser. Aber ihr Frauen hättet da ein Problem. Diese Leute bringen eigentlich mehr Verdammnis als Gnade. Schuldgefühle und so weiter. Und genau das ist das, was die Christen, was den Stöpsel drin hält, im Geist letztendlich. Und durch das Segen nicht fließen kann. Sie suchen den Splitter im Auge der anderen. Und den eigenen Balken, den nehmen sie nicht einmal wahr. Aber den sollen sie zuerst einmal den bekämpfen, den eigenen Balken. Dann können sie sich vielleicht einmal um einen Splitter kümmern, wenn sie da noch Interesse dran haben an einem Splitter. Wir vertrauen auf das Werk von Jesus. Wir vertrauen, dass er alles vollbracht hat. Wie er selber sagte, seine letzten Worte am Kreuz, es ist vollbracht. Dann kannst du nicht kommen und sagen, ja, aber hier noch. Es ist vollbracht. Und er hat alle deine Sünden getragen. Er hat sie schon getragen, da hast du noch nicht einmal gelebt. Da hat er die von vorgestern getragen und da hat er die von nächsten Jahr getragen, weil er alles schon vorher gemacht hat. Und gültig wird es, weil du das glaubst, weil du diese Gnade auch annimmst. Durch den Glauben bist du eingepfropft und durch den Glauben an diese Sache wirst du auch eingepfropft bleiben. Bleib dabei. Es wird der Segensfluss anfangen in deinem Leben. Vielleicht zuerst einmal ein bisschen. Dann vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht gibt es einmal wieder einen kleinen Rückschlag. Du wirst Widerstände erleben. weil du dich in den geistlichen Bereich, in die Wahrheit begibst. Da musst du mit Widerständen rechnen, aber dort musst du hartnäckig bleiben und nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen, wenn es mir nicht so läuft, sondern bleib dran. Und sag ihm das auch, was du glaubst. Also dein Reden macht schon was aus. Und wenn ein Mensch in diese Verbindung kommt, dann passiert was in den Menschen. Ich habe da mal eine kleine Liste aufgeführt, die könnte man unendlich fortsetzen. Aber ich hätte mal ein paar Beispiele, was passiert, wenn ein Mensch in Jesus oder mit Jesus in Verbindung kommt. Und ich meine mit Jesus, nicht mit einer Organisation oder irgendeinem Menschen, sondern mit Jesus. Da wird ein Sünder ein Heiliger. Eine kranke Seele oder ein kranker Körper wird gesund. Ein Narr soll es geben, ne? Ein narrer, dummer Mensch wird zu einem weisen Menschen. Ein hasserfüllter Mensch wird zu einem liebenden Menschen. Ein Depressiver wird freudig. Ein Religiöser wird zu einem echten Glaubenden. Ein Geiziger wird freigebig. Ein Ehebrecher wird zu einem treuen Ehepartner. Ein Homosexueller wird plötzlich wieder hetero. Und ein in Sünden und Begierden Gefangener wird wieder frei und muss nicht mehr der Sünde dienen. Ein Alkoholiker oder Drogensüchtiger wird clean, wenn Jesus fließt in das Leben. Ein dämonisierter Mensch wird freigesetzt von den dämonischen Mächten. Und ein Diener Satans, solche gibt es ja auch, wird zu einem Jünger Jesu. Ein Verfluchter wird ein Gesegneter. Ein Armer wird vielleicht wohlhabend. Nein, nicht vielleicht. Ein Armer wird wohlhabend und ein Reicher gibt gerne etwas von seinem Reichtum ab. Talente und Berufungen werden freigesetzt und den ganzen Menschen rundherum wird damit gedient. Diese Liste könnte man jetzt, ich weiß nicht, fast unendlich fortsetzen. Was alles passiert, wenn dieser Strom anfängt zu fließen, von der heiligen Wurzel in die Zweige, dann kommen die Früchte. Kennt ihr die Stelle in der Bibel von den Früchten des Geistes? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit. So werden die Menschen verändert. Dann brauchst du nicht mehr hingehen. Hey, du machst bei das falsch. Hey, du bist bei ganz schön barsch oder du hast keine Liebe oder du kannst da auch mal ein bisschen geduldiger sein. Der Geist möchte das tun, von innen heraus. Ganz ein banales Beispiel. Ein Raucher kommt in die Gemeinde, hört, dass Rauchen Sünde ist und es ist nicht gut für ihn und Jesus möchte, dass er zum Rauchen aufhört. Ja, hört das Rauchen auf. Er bemüht sich, er schafft es sogar, aber das Verlangen nach einer Zigarette ist immer noch da. Er würde so gern wieder mal sich eine anzünden. Vielleicht sogar jahrelang. Und dann kommt einmal in eine blöde Gesellschaft und irgendwie ist das mit dem Glauben auch nicht mehr ganz so. Jetzt wird einmal wieder geraucht und dann geht es wieder ab. Das Verlangen war nie weg. Ein anderer wird von innen her von dem Verlangen freigesetzt. Da ist Verlangen weg. Da kann passieren rundherum, was will. Der mag die Zigaretten einfach nicht mehr. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein banales Beispiel, aber es ist so. Bloß weil jemand hört, das und das ist Sünde, und er bemüht sich, das nicht zu tun, heißt noch lange nicht, dass das Begehren nach dieser Sünde weg ist. Wenn aber der Geist fließt, dann ändert sich die Wurzel der innere Mensch. Dann geht das Begehren auch weg, Stück für Stück. Und alles nur wegen dem einfachen Glauben. Nicht, weil du die 10 Gebote gehalten hast oder dich bemüht hast, zumindest zu halten. Einfach nur, weil der Geist kommt und in dir ein paar Stellschrauben dreht. Früher hat man, kann ich aus meiner Mechanikerpraxis sagen, Motoren einstellen müssen. Ein paar Schrauben am Vergaser, dass der rund läuft. Und so kommt der Heilige Geist und stellt in dir ein paar Schrauben, die verdreht worden sind, dass du wieder rund läufst, dass du wieder funktionierst, richtig. Nicht, dass du ganz der vom Auspuff raus machst. Und der Motor bockt und ruckelt und stottert. Stellschrauben werden gedreht in deinem Herzen. Einstellung findet statt. Aber nur, wenn du an der Quelle bist, wenn du an der Wurzel bist, wenn der Saft, der Lebensstrom fließen kann. Jetzt sehen wir wieder, wie wertvoll das ist. Und nur, wenn der Stopsel draußen ist, dein Versuch, dich selber zu verbessern, halten vom Geboten und ja, weil der Hans gesagt hat oder weil Marlene gesagt hat oder weil sonst irgendjemand gesagt hat, das und das soll man anders machen, nicht mehr tun. Der tiefere Grund soll ein anderer sein. Der Geist soll dich verändern. Die Offenbarung soll da sein. Bloß weil ich jetzt gesagt habe, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht... Und du bemühst dich, das verändert dich eigentlich nicht. Man kann sich schon was ein bisschen abgewöhnen, ja. Aber ganz drin, im Herzen, da wo es drauf ankommt, da kann es nur einer und das ist der Heilige Geist. Und wenn es da einmal verstellt ist oder richtig gestellt ist, dann wirst du dich wundern, wie es läuft in deinem Leben. Und solange du selber am Äußeren rumschraubst und rumdokterst, kommen die Ergebnisse einfach nicht dementsprechend. Jetzt hast du eine Information gekriegt. Jetzt soll ich diese Information ermutigen, den Glauben wieder zu beleben, den echten Glauben, das Vertrauen auf Jesus, die Hinwendung zu ihm persönlich und das auch mit deinem Mund aussprechen, weil du weißt ja, deine Zunge, das ist wie ein Steuerrad. Das, was du sprichst, dahin lenkst du dich. Und wenn du anfängst, diese guten Dinge zu sehen und zu bekennen, glaubend zu bekennen, nicht bloß runter, jetzt habe ich es 10-mal bekannt, wie es auch manche schon gemacht haben. Also es liegt nicht an der Menge deines Bekenntnisses, sondern mehr an dem, dass dein Bekenntnis auch mit Glauben erfüllt hast. Und du bekennst, dass du an Jesus glaubst und an sein Werk am Kreuz, dass du ausgepfropft bist aus dem Stammbaum Adams, hineingepfropft bist in den Stammbaum Abrahams, in dem Jesus die heilige Wurzel ist und dass er die Sünde, die Strafe, den Fluch, den Tod, die Armut und die Krankheit am Kreuz getragen hat. Und deshalb kannst du gesund werden, deshalb kannst du gesegnet werden, deshalb kannst du auch bewahrt werden vor allen möglichen dummen Dingen oder Unfällen oder sonstigen Attacken Satans. Es ist ein unendliches Gebiet. Aber die Grundlage ist einfach immer wieder Jesus, das, was am Kreuz passiert ist, und dein Glaube und das dementsprechende Bekenntnis, weil ein Glaube braucht irgendwo einen Ausdruck. Und wenn es bloß gedacht ist, ja, manchmal braucht man es auch nicht unbedingt mit dem Mund aussprechen, man kann es auch manchmal auch intensiv denken. Du musst nicht immer lauthals durch die Gegend laufen. Ich bin eine neue Schöpfung, kannst du zwar manchmal machen, aber manchmal ist auch nicht angebracht. Aber du musst davon überzeugt sein. Und wenn du noch nicht so überzeugt bist, dann überzeuge dich. Ich kann das jetzt predigen. Vielleicht ist der eine oder andere sofort überzeugt, der andere sagt, naja, ob das so stimmt. Aber dann geh nach Hause und versuch darüber nachzudenken und versuch dich selber davon zu überzeugen, dass das die Wahrheit ist. Dann wirst du Ergebnisse finden. Weil der Teufel versucht, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Der wartet nicht und sagt, ach, darf ich dich vielleicht mal vom Gegenteil überzeugen? Du, der kann schon wieder auf deinem Kopf sitzen und bist noch nicht einmal zu Hause. Und dir einreden, aber die 10 Gebote sind doch von Gott. Aber der hat aber letztes Mal gesündigt. Das sagt dir der Teufel, der macht es oft so und bringt dir Gedanken, als wie wenn das deine eigenen wären. So in der Ich-Form. Also der kommt nicht und sagt, ha, ich bin der Teufel, ich möchte dich jetzt verführen. Ja, er kommt und tut so, als wäre er du. Oder als wäre er der Heilige Geist, das macht er auch gern. Gibt sich als Heiliger Geist aus. Und da müssen wir die Schliche aufdecken und erkennen, was Tatsache ist. Lass den Strom Gottes fließen. Stell dir vielleicht vor, so eine Wurzel, und wie du an dieser Wurzel hängst oder an einem Baum hängst und wie das anfängt zu fließen. Deine Vorstellungskraft hilft deinem Glauben oft. Das, was du dir nicht vorstellen kannst, das tust du dich auch schwer zu glauben. Genauso kannst du etwas nicht glauben, was du die Information nicht hast. Wenn jemand sein Leben lang in der katholischen Kirche war und hat sonst keine andere Information gekriegt, wie soll er was anderes glauben? Wir mussten auch zuerst irgendwas anderes einmal mitkriegen und hören, dass tatsächlich gibt es eine Freikirche, ja, was ist denn das? Noch nie gehört, ja, katholisch und evangelisch weiß man, was die Evangelischen so tun, weiß man eigentlich gar nicht. Man war immer so in der katholischen Kirche. Manchmal hat man darüber nachgedacht und sie denkt, irgendwie komisch ist schon, gell? Wenn man behauptet, da vorne in dem Tabernakel oben drin, da ist Jesus drin das ganze Jahr. Und einmal darf er raus, also mit dem Monstranz, die da einmal rund ums Dorf getragen wird, haben wir auch schon manchmal gedacht, als Kind, das ist auch nicht schön. Ja, als Kind denkst du so. Ja. Und da meint man, die Leute sind alle so gebildet und so intelligent und dann sind sie dumm. Oder sie denken überhaupt nicht drüber nach. Wahrscheinlich ist eher das. Machen wir halt so, wie wir es immer schon so gemacht haben. Der Pfarrer wird schon wissen, wenn er es aber nicht weiß. Und dann sterben die irgendwann. Und dann möchten sie sich rausreden an der Himmelspforte, so schön gesagt. Ja, aber die hat doch das gesagt. Ja, aber warum hast du nicht in die Bibel geschaut? Warum bist du nicht vielleicht einmal da in die Hausgemeinde gegangen? Ich hätte es dir aber gesagt. Also hilft alles nichts, kein Wenn und Aber. Nicht eingepfropft, nicht von Neuem geboren. Kein Heiliger, kein Sündloser, kein Gerechter geworden. Aus der Wurzel Adams dem Tod unterworfen, nicht dem ewigen Leben. Da gibt es kein Handeln. Handeln hätte man vorher müssen. Also kennst du jetzt deinen Stammbaum? Die waren die Wurzel deines Stammbaums. Es ist Jesus. In ihm bist du eingepfropft durch den Glauben. Dann bleib auch beim Glauben. Tu nicht bloß so, als ob du glauben würdest. Es ist einfach, irgendwo hinzugehen, mitzumachen, was die anderen auch so tun. Es ist auch nicht unbedingt falsch, aber es ist noch nicht unbedingt Glauben dafür notwendig. Nachmachen ist kein Glaube. Du musst deinen Glauben aktivieren. Und wenn du dich auf Jesus konzentrierst und immer wieder zu ihm gehst, dann ist das eine große, eine gute Art von Glauben. Und wenn du ihn bekennst als Herrn und als Erlöser, dann ist es eine gute Art von Glauben. Und vor allem auch dann, dich zu ihm bekennst, wenn es vielleicht Schwierigkeiten dadurch geben könnte oder eine oder andere vielleicht dich dann dumm anreden könnte, sagt der Herr, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem bekenne ich mich beim Vater oder bei den Engeln. Allerdings, Weisheit ist auch angebracht, weil bei manchen Leuten ist es wirklich gescheitert, du sagst nichts, bevor da aus einem riesen Streit herauskommt und du weißt im Voraus schon, das hat in dem Sinn keinen Sinn. Aber eben auch Weisheit geschieht dann, wenn dieser Fluss in Gang kommt, weil dieser Kraftstrom aus der Wurzel auch ein Strom von Weisheit ist. Und in dieser Welt, wie sie jetzt momentan ist, wenn du so rausschaust in die Welt, ist es, glaube ich, dringender denn je, Gottes Weisheit zu haben, um nicht irgendwo in Fahrwässer hineinzukommen, wo man schlecht wieder rauskommt. Weil die Informationsflut an Schmarrn, was über die Medien auf uns einprasselt, ist enorm geworden. Und gerade so Halbwahrheiten oder auch so religiös oder könnte auch noch was sein. Ist ganz dramatisch. Und aus aller Welt kommen Nachrichten und Botschaften und Zeigen. Und ja, darum ist schon wichtig, in so einer Hausgemeinde zu sein. Weil keiner ist davor gefeit, ein wenig abzudriften. Und ein anderer merkt es vielleicht, oder der Geist hilft ihn oder stupst ihn an und sagt, du, dein Bruder oder deine Schwester ist auf einem Trip, der ist nicht ganz so gut. Sprich einmal damit. Also neben mir so, erhobener Zeigefinger, nicht diese Art, wie ich vorhin gesagt habe, sondern in Freundlichkeit, in Liebe, in Weisheit. Vielleicht musst du da nicht einmal mit ihm sprechen, vielleicht genügt auch dein Gebet, das den anderen wieder in Spur bringt. Weil alle sind wir unter dem Versucher. Er wird bei jedem von euch und von uns anklopfen und immer wieder, verschiedenster Art und Weise. Und dann ist es gut, wenn man in einer Gemeinschaft ist, die mit Heiligen Geist erfüllt ist, wo weise Leute sind, wo Leute sind, die schon länger im Glauben sind und Erfahrungen gesammelt haben, manchmal sogar schmerzliche Erfahrungen gesammelt haben. Davon kann ein anderer wieder profitieren. Und das ist gut. Und so können auch von dir wieder andere profitieren, wenn du was gelernt hast. Also wir werden nicht, auch heute haben wir uns bekehrt und ab morgen sind wir perfekt. Wir sind zwar Heilige und Gerechte, aber vom Erkenntnisstand und vom Tun sind wir noch nicht perfekt. Das ist dann diese, was die Bibel sagt, von Heiligung. Aber du musst nicht Heiligung haben, damit du heilig wirst, sondern er macht dich heilig, damit deine Werke auch geheiligt werden. Das ist der Unterschied der ganzen Sache. Also steht immer wieder zueinander, füreinander. Wir können leider nicht jede Woche da sein. Aber wie gesagt, hören könnt ihr auf den CDs, hören könnt ihr vom Internet. Und gute Bücher haben wir euch auch schon geliefert. Und dahin kommt, wo der Segen noch mehr fließen kann, wie jetzt. Gut, da höre ich jetzt auf.